Und ich hatte immer wieder die Frage, wie kann Gott so sagen, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben, sozusagen weg von mir, und dann gleichzeitig im nächsten Kapitel, ich erbarme mich über euch, ich habe euch von Herzen gern, ich umarme euch. Und diese Spannweite von weg zu, ich umarme dich so nahe beieinander, wie kann das sein?
Brillant.
Das habe ich so einfach nicht verstanden. Und gestern Abend hat Yuval dann diese jüdische Sicht hineingebracht auf dieses Ambivalente Gottes und dass er diese Emotionen auch mit zeigt und darin diese Verbindung drin sein soll und darf und was auch muss, also sonst wäre er nicht
der
Allmächtige, ja. Kenne ich Gott.
Richtig. Und das ist für dich eine Erlösung, hast du gesagt, ja. Weil du jahrelang, jahrzehntelang darunter gelitten hast, Gott ist entweder böse oder Gott ist entweder gut. Und jetzt hast du gelernt, dass Gott beides in Anführungszeichen böse ist. Ja. Er kann mit uns böse sein, aber hinter dem Bösesein steckt der unendlich liebende Gott, der uns wachrütteln will. Und du hast mir gesagt, das hat dich erlöst.
Ja, also nicht jahrzehntelang habe ich gelitten, einfach im Lesen vom Wort ist mir aufgefallen, wie geht das mit dieser Spannung?
Aber bitte lauter, weißt du, du bist zu leise. Ich will deine Stimme erschallen lassen, wie auf dem Rütliberg, als der Rütli-Schwur geleistet wurde.
Beim Lesen des Alten Testaments ist mir aufgefallen, dass eine so große Spannung, wie muss ich die verstehen, erst im Lesen vom Wort.
Ja.
Also das Wort hat mir das schon aufgezeigt.
Ja.
Ich finde es gleichzeitig so spannend, dass man mit dem Lesen des Wortes dazukommt.
Brillant.
Also wenn jeder liest, dann entdeckt er es.
Und das ist wiederum, erinnerst du dich, Susanne, nicht nur ein Spezifikum, haben wir gesagt, für Hosea, und wenn wir gleich anfangen, Hosea und Amos, sondern in allen Büchern der Bibel, auch bei Mose, ich möchte euch ja öfter zu Seminaren einladen dürfen, in allen Büchern des Alten, des sogenannten auch Alten, auch im Neuen, Jesus kann auch sehr schroff sein, als Vater und Mutter zu ihm kommen, sagt er, wer ist mir Vater, wer ist mir Mutter? Man teilt ihm mit, das weißt du, Stina, dass er sehr hart sein kann, und er kann vor dem Tempel Gottes, vor dem Beit HaMikdash, alle Tempel, die da mit härtesten Worten, Stina, wegwerfen, wegschieben, verjagen. Das heißt, die Dimension, die Christen eben schwerfällt, die Härte Gottes ist für einen Juden wie mich, seit der Muttermilch, seit der berühmten Muttermilch, eine natürliche Erscheinung Gottes. Ich kenne es gar nicht anders, mir würde es fehlen. Und ich kenne es auch in meiner Beziehung mit Deborah, wir können uns manchmal anfauchen und nach 5 Minuten umarmen wir uns wieder. Verstehst du, das ist etwas, was ich im Orientalischen kenne, auch im zwischenmenschlichen Bereich, wie wohl ich euch gesagt habe, dass Gott natürlich noch über allem ist mächtig. Gott ist über allem. Aber dennoch gibt es auch diese zwischenmenschliche Komponente, und der Orientale kennt das einfach, heftige Emotionen. Heftige Emotionen, heftige Aufwallungen, die in beide Richtungen gehen. Und hinter beiden steht unendliche Liebe. Und das nimmt bitte nach Zürich mit. Und allen verstockten Christen, nicht den verstockten Juden, sondern ich bitte dich in Zürich und in Berchikon und Uster, überall in der Schweiz, verkünde, dass du das von einem profilierten Juden gelernt hast. Der Gott der Bibel, der beiden Testamente, Stina, ist ein einheitlicher Gott, der alles zulässt. Und er ist feurig, das werden wir erleben. Das steht immer wieder. Gott ist ein lebendiges, verzehrendes Feuer. Und Feuer hat beides, das, was wir gestern gesagt haben, Euchen. Feuer kann das Haus niederbrennen, und Feuer brauchst du für die kleinste Elektrizität und für das kleinste Handy. Sonst geht gar nichts. Martina, was essen?
Also ich fasse das für mich so. Also ich habe ein bisschen Probleme damit zu sagen, dass Gott böse ist, sondern dass Gott eher so...
Streng, na sag streng.
Ja, oder dass streng. Zwei Pole hat oder seine Energie, seine kleine Kraft, unterschiedliche Qualitäten.
Akzeptieren wir. Stimmt?
So eine konstruktive...
Moment, erst die Dame.
Destruktive.
Moment, erst die Dame. Martina.
Einerseits eine konstruktive und eine destruktive, aber die Destruktion ja eine notwendige Voraussetzung ist, um wieder ein neues Konstruieren zu
machen. Martina, du bist von Jahr zu Jahr besser. Hundertprozentig. Ja. Moria und
also
Norbert.
Ich würde sagen, dass der Jude gewohnt ist, dieses Spannungsfeld auszuhalten. Mhm. Das ist eine Lebensaufgabe. nicht sich auf die eine Seite schlagen und dann sagen, wie kann man, sondern einfach, das ist wirklich eine ganz harte Sache, das durchzuhalten, durch den ganzen Tanach durchzuhalten.
Ja.
Durch ganze, alle 25 Bücher meine ich damit.
Tanach ist der Sammelbegriff für alle 24 Bücher des Ersten Testaments. Tanach, T-A-N-A-C-H. 24 Bücher des Ersten Testaments nennt man in der Profisprache bei uns Juden auch Tanach, T-A-N-A-C-H. Alle mal zusammen, Susanne. Tanach oder auch die Tora im Jargonbegriff.
Ich war noch nicht ganz fertig. Weil
Moreil, du bist ja immer jüdischer, du fällst allen Leuten ins Wort. Sie wird immer jüdischer. Seitdem sie übergetreten ist, wird immer jüdischer. Sie ist ja übergetreten, die Dame. Und sie wird genauso frech wie ich, fällt allen Leuten ins Wort. Martina.
Ich werde mich besser. Nochmal zum Thema Feuer. Also wenn ich an Asche denke, Asche ist ja fruchtbarer Boden auch. Ne? Also selbst die Rückstände dessen zerstört. Ja. Und hier zum Thema Destruktion.
Ja. Thomas Ness, Dr. Thomas Ness.
Wenn Gott Feuer ist, dann liegt es doch am Menschen, was geschieht, wenn er in dieses Feuer kommt. Wenn er unrein ist, dann tut es weh.
Ja.
Dann geht er in Flammen auf und das Unreine verbrennt. Und dann schreiben wir 10.000 Worte, schreiben, warum ist Gott so ungerecht. Aber im Moment verbrennt das Unreine. Wenn wir aber schon gereinigt sind, das hilft uns gar nichts, dann brennen wir mit und freuen uns.
Die Stina, das nimmst du auch mit.
Ist Gott derselbe.
Stina, das ist für die Schweiz. Montag früh musste in der Schweiz brennen. Du kennst keine Grenzen mehr. Das Feuer läutert. Du weißt, Feuer hat etwas Läuterndes mit E-U. Läutern. Von lauter, sauber machen. Und in der Bibel gibt es auch diesen Terminus, dass Gott ein Schmelzofen ist. Wenn das Silber, Gold und Platin kommt, wenn es noch verschlackt ist, schlackert. Und da steht deutlich da, Korabach selbst, der hebräische Begriff, Claudia. Das heißt, Gott sagt es deutlich an zwei Stellen. Ich habe euch nach Ägypten geführt, Renate, weil ich euch entschlacken wollte. Spirituell. Und darum musste ich euch der Hitze des Ofens von Ägypten, wunderbar, Dr. Ness, aussetzen, damit das Ungläubige an euch wie bei einem Metall abgeschlackt, abgesondert wird. Und wie Dr. Ness völlig richtig sagt, mein Freund, müssen wir manchmal uns einer Feuerprobe mächtigen. Du kennst das deutsche Wort, Feuerprobe mächtigen. Mächtigen schreibt kräftig mit. Wenn wir einer Feuerprobe uns aussetzen, dann kennen Sie ja den Begriff, dann müssen wir eben das läuternde Feuer auf uns wirken lassen. Das war für viele, ich habe mir neulich ein Buch aus Israel bestellt, auf Hebräisch, von dem Rabbi, wie heißt der, Rabbi von Klausenburg. Das war ein Mann, der in Auschwitz war, 10 Kinder verloren hat und die Frau. Alle vergast vor seinen Augen. Ein Mann, ein großer Rabbi, 10 Kinder vergast vor seinen Augen, weil sie Juden waren. Und er hat gesagt, er ist dadurch zu Gott noch näher gekommen. Und das hat mich so überwältigt in Israel, dass er nicht nur seinen Glauben nicht verloren hat, wenn deine 10 Kinder vernichtet werden vor dir und seine Frau vernichtet wird von Nazis, sondern er sagt, ich habe durch dieses Feuer der Vernichtung meiner Familie alles ausgelöscht, meinen neuen Gott gefunden. Und das Buch habe ich mir bei einem Freund bestellt, ja, auf Hebräisch natürlich, weil er Bahnbrechendes geschrieben hat darüber. Ich wusste das schon immer, aber ich habe das Buch nicht gefunden. Und während unserer 9 Monate habe ich das gefunden und mir bei einem Freund bestellt. Das Buch heißt Lapid Esch, wie ich selbst auch heiße. Die Feuerfackel. Lapid Esch. Ich weiß nicht, ob es das auf Englisch gibt, der hat es auf Hebräisch geschrieben. Und er ist übrigens nach Amerika ausgewandert, 1946 alle vergast, kommt nach Amerika und gründet eine der größten jüdischen Hochschulen in den Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist der Rabbi, wie habe ich ihn eben genannt? Von Nikolsburg, der Rabbi von Nikolsburg. Nikolsburg war der alte Gemeinde in Rumänien. Nikolsburg, N-I-K-O-L-S-B-U-R-G. Ein ganz großer Rabbi. Und der hat wirklich ein Martyrium durchgemacht, Thomas. Der hat das Feuer erlebt, damit Sie merken, es hat auch heute Konsequenzen, nicht nur Amos 8 Jahrhundert vorher. Und das heißt, nach meinem Familiennamen hat mich das ja so fasziniert, Lapide heißt ich ja auch. Und Lapide heißt ja Fackel. Und der hat eben ein Buch geschrieben, in dem er schreibt, wie habe ich diesen Schock, diese Feuerprobe, Martina, von 10 ermordeten Kindern, vor seinen Augen, 10 Kinder. Die Menschen hatten ja damals viele Kinder, wie heute Orthodoxe. Und er sagt, ich bin meinem Gott näher. Und das will ich lesen. Bitte, euch hin.
Und dann wirst du bei diesem Thema gerade sehen, mit diesem guten Gott und diesem bösen Gott.
Ja.
Weil ich sag da noch mal 2, 3 Worte dazu, weil ich habe das ja, ich habe ja von dir gelernt. Es gibt ja den Ausspruch, ein strafender Gott, Gott soll dich strafen. Ja. Gott soll dich strafen. Und da habe ich ja von dir gelernt, es gibt keinen strafenden Gott, sondern er ist nur konsequent.
Ja.
Er hält es durch. Weil wir haben noch im Katholizismus, das Gott dich straft.
Ja.
Und da habe ich von dir gelernt, das stimmt nicht.
Nein. Genau, wie der jüdische Gott ist ein züchtigender Gott oder ein konsequenter Gott. Das steht ja, denn es steht in der Bibel oft, steht da, denn wie ein Vater sein Kind züchtigt, so züchtigt dich dein Herz, Zebaoth. Wenn, dann ist Gott ein züchtigender Gott, das alte deutsche Wort. Zurechtweisender oder züchtigender Gott oder konsequenter Gott. Aber das Wort Strafe kommt in der Bibel im Zusammenhang auf Gott und
Mensch. Das hast du nie
vor. Ja. Norbert, danke schön. Norbert, Stefan.
Ja, ich wollte dazu sagen, damit Gott ist ein heiliger Gott und seine Heiligkeit lässt Sünde, Ungerechtigkeit nicht zu. Und deswegen ist er aus Liebe, züchtigt er, aus Liebe ist er zornig, um den Menschen wieder zurückzuholen, dass er umkehrt und zu Gott zurückfindet.
Brillant. Haben wir ja gestern auch gesagt, Renate. Alle Härte Gottes dient dazu, dass du zurückkommst. Und wenn wir gleich die furchtbaren Worte, die Anführungszeichen furchtbaren Worte, ich schicke Feuer, wir werden ja gleich lesen, ich schicke Feuer an die Ringmauern der Gasse und sie frisst die Paläste Israels. Das wird ja gleich die Claudia vorlesen. Sie brennt schon, merken Sie. Dass der Unterschied, der einzige große Unterschied zwischen mir und Claudia besteht darin, dass ich schüchtern und bescheiden bin und diese Claudia so überhitzt und feurig ist. Und darum harmonieren wir beide so gut. Wir werden hier gleich ganz harte Worte lesen. Ich werde Israel verbrennen. Aber was mir gestern gesagt hat, hier, dieses Judenherz und ein jüdischer Gelehrter weiß, dass das nur der Korrektur, dem Tikkun dient, dem Tikkun. Tikkun Olam ist ein fester Begriff, T-I-K-U-N, Stina, für Montag früh mit deinen ersten Gesprächen mit Pfarrern in der Schweiz. Du musst dir ihre Unwissenheit entreißen, Stina. Ich werde dich jeden Tag über die Claudia F. fragen, hast du wieder Pfarrer ihrer Unwissenheit entrissen? Du kannst dir vorstellen, wie penetrant ich bin. Das heißt, du wirst den Pfarrern erklären, Stina, der jüdische Gott ist ein läuternder Gott. Notiere das, läuter, dieses schöne alte deutsche Wort, Claudia. Ein läuternder Gott, nicht Leute wie Leute, L-E-U, sondern L-E-U, na da. Der jüdische Gott mächtig ist ein läuternder Gott, ein reinigender Gott und ein korrigierender Gott. Jetzt haben wir schon ganz viel besprochen. Wenn du das bitte notierst, Stina, für die ersten Pfarrergespräche. Ich hetze die Claudia auf dich. Und der judeo-christliche Gott ist ein läuternder Gott, ein reinigender Gott und ein korrigierender Gott. Wenn wir einfach uns in Unsinn hineinstürzen, dann wird uns Gott eben Härten zumuten. Aber es dient der Feuerprobe, wie ich es nenne. Feuerprobe. Siehe Auschwitz, siehe die Verbrennungen, die im Mittelalter uns zugeführt wurden und siehe auch die Gründung des Staates Israel, was jetzt leider immer wieder passiert. Alles dient der Erläuterung. Für alle Menschen übrigens, nicht nur für Juden trifft das zu. Aber besonders für uns Juden, weil wir sein erwähltes, sein berufenes Volk sind. Deborah, meine Gattin.
Mir ist gerade so eingefallen oder noch immer bewusst geworden, du hast ja gestern das auch mit diesem Shalom gesagt, mit der Ganzheit. Und da ist mir doch mal so klar geworden, diese Dualität erleben wir ja nur, die erlebt Gott ja gar nicht. Denn es gibt ja bei Gott keine Gegensätze, Gott ist ja eins. Und wir haben das ja bei diesen Menschen gelesen, der diese Nahtoderfahrung hatte.
Ja, genau.
Wie er dieses dunkle Licht beschreibt, ja, es ist einfach fantastisch, wie er das beschreibt, was für ein helles, dunkles Licht er da hat, in das er reinkommt. Ja. Also gleichzeitig dunkel, gleichzeitig hell,
ja.
Faszinierend. Das heißt, bei Gott gibt es nur Einheit. Und bei Gott gibt es diese Polarität von streng und lieb und gibt es bei ihm gar nicht. Das heißt, er hat nur ein Motiv im Prinzip und er erlebt nur eins und wir erleben eben mal so vermutlich, so wie du gesagt hast, weil wir eben als Menschen diese Läuterung brauchen.
Ja, ja.
Aber bei Gott ist es eins, da ist es nicht dual oder polar.
Ja. Nikola, was sagst du? Äußere dich. Du bist hier genauso wichtig wie alle anderen. Newcomer, was sagst du? Wie wirkt das auf dich, was wir eben gesagt haben?
Sehr direkt und sehr nah. Also das ist mir gestern Abend auch aufgefallen, was für mich ein bisschen fremd einfach ist, weil ich so eine...
Du bist katholisch oder evangelisch?
Evangelisch.
Ja.
Da habe ich das nicht, ich habe das nicht so erlebt, so direkt, so nah zu Gott zu sprechen und über Zorn oder über Liebe direkt zu sprechen, das ist für mich schon ein bisschen neu. Aber nicht wert in dem Sinne, sondern es ist einfach, es ist brauche ein bisschen Zeit.
Gut, dass du das sagst. Aber du lässt es zu, dass da eine neue Sicht auf dich kommt.
Absolut. Wunderbar. Wirklich, wirklich. Ja. Das ist in der Tat so. Wunderbar.
Wer wollte noch was sagen? Michel, ja, endlich kommen sie ins Feuer. Michel, komm ins Feuer. Ich will dein Feuer erleben.
Ich habe eine Frage. Zwei Fragen. Wie ist es für das jüdische Wort, wenn theologisch debattiert wird, gibt es da ein Wort dafür?
Ja, Pilpul, man sagt dazu ein Pilpul. Wusstest du, dass es ein Wort dafür gibt?
Nein, aber es gibt
bestimmt. Pilpul, ein Pilpul. P-I, Pilpul, das kommt von Pilpul, scharf wie eine Chilischote gestern. P-I-L-P-U-L. Pilpul. Pilpul, Claudia liebt Pilpul.
Und dazu habe ich eine Frage. Ist es wirklich so, dass da redet und was sich gegenseitig auch dauernd unterbricht?
Es kann passieren. Weißt du, jetzt will ich dir eins sagen. Hast du mal.
Ach, ich bin Was? Das ist super, es genügt mir, es finde ich genial gut.
Achso, ich dachte, du wolltest das kritisieren.
Nein,
du wolltest
es
nicht. Ich weiß nicht.
Ich unterhalte mich am liebsten, wenn man sich immer unterbrechen kann. Wenn jeder ähnlich zuhört, dann ist was gesagt.
Jetzt muss ich euch was sagen. Jetzt muss ich mal zur Claudia kommen. Claudia ist keine gute Beherrschung. Claudia ist dieses Wort. Ich will mich auf mich stützen. Dazu. Ich wollte euch was sagen. An den größten jüdischen Hochschulen, an den größten jüdischen Hochschulen der Welt, an denen ich auch studieren durfte, in Israel. In Amerika gibt es eine Stadt Monzi. Kennen Sie Monzi? Monzi? Monzi ist eine Stadt, eine Riesenstadt neben New York. Da gibt es Räume, das sind die größten Hochschulen der Welt. Dort gibt es Räume, da sitzen etwa 1000 Schüler zusammen und man macht Rabuta. Das heißt, man sitzt einander gegenüber. Verstehen Sie, man sitzt nicht so wie hier in Deutschland oder in Europa eben brav, sondern da sitze ich, wenn ich bin der Rabbi-Leitung und dann sitzt die Stina Steiner, das spielt so schön über die Zunge, Stina Steiner, sitzt dann gegenüber von Claudia und Renate sitzt gegenüber von dir und so sitzen eben 250 mal 2 mit 500 Schüler einander gegenüber. Und ich bin dann der Chef, der Rabbi zum Beispiel, und sage, heute besprechen wir zu eben Amos. Heute ist das Thema Amos. Amos und seine leidende Zeit. Die leidenden Menschen deiner Zeit. Ich bin der Rabbi. Und gehe ein Thema vor, halte einen Vortrag von einer Stunde und da sitzen die natürlich einander gegenüber, aber kein Wort natürlich. Wenn der Rabbi spricht, hörst du die berühmte Nadelfalle nicht. Und dann sagt der Rabbi um 10 Uhr so, jetzt macht ihr eine Chavuta. Eine Chavuta. Was ist eine Chavuta? Ein Partnergespräch. Chavuta.
Von Chavuta. Unter Freunden.
Was?
Unter Freunden.
Unter Freunden, wunderbar. Dann macht ihr eine Chavuta, das ist ein fester Terminus. Chavuta. Das müsst ihr nicht merken, einfach nur mal. Chavuta. Chavuta heißt, der Rabbi zieht sich zurück und die beiden schon in Position stehen, sitzenden Schüler fangen an zu einer Aufgabe, die ergibt natürlich, wie ich euch nachher auch aufgeben will. Was sagt Amos in dem Satz? Was bedeutet der Satz von Amos? Was steckt hinter dem Wort? Das werden wir ja gleich auch machen. Und die diskutieren und da geht es wirklich zu wieder für einen Judenschul. Verstehst du, es ist nicht so wie in einer trockenen Vorlesung an der Uni Zürich, an der ETH. Was? An der ETH!
Viel mehr Feuer.
Viel mehr Feuer. Verstehen Sie? Da sitzen 500 Schüler. Auch in Jerusalem, in Neh Brak, wo ich ja sein durfte. Da sitzen in einem Raum 500 Schüler. Und das ist dann wie ein Riesenbienenkorb natürlich. Ein Riesenbienenkorb. Und dennoch spüren Sie die Heiligkeit im Raum. Da ist pure Heiligkeit, wenn er möchte. Pure Heiligkeit. Und da gab es Kirschstand, so wie ich auch, zwischendurch den Schülern, Kraft und Tod. Und hört dann, wird da über die neueste Mode in Paris gesprochen oder über, weiß ich nicht, Belanglosigkeiten, missbrauchen das die Schüler oder ist am Text gearbeitet? Und natürlich wird am Text gearbeitet. Und das ist das jüdische Umfeld. Das ist das, was viele Christen in Jahrhunderten lang verleiht und zu denken, da geht es ja zu in einer Judenschule. Kennen Sie diesen unangenehmen Begriff? Aber das steht nicht in einer Judenschule. Wie du ja richtig sagst, da ist es voll, da darf man sich unterbrechen und da dürfen die auch schwirren miteinander und da reden alle miteinander und keiner sagt, ich gehe raus aus dem Raum, das ist nicht so laut. Versteht ihr, das gibt es da nicht. Dass die alle 500 sitzen zusammen, arbeiten konzentriert am Text und wenn der Rabbi mit dem Glöckchen klingelt, wird resümiert. Das haben sie heute in Paris, das haben sie heute in Israel und da haben sie die größten Rabbiner der Welt entstanden. Nicht, dass sie denken, das ist so. Belanglosigkeit, so bereiten sie sich auf das Rabbinatsamt vor. Nachher gibt es die großen Prüfungen natürlich, die großen Amtsverleihungen, aber daraus sind die ganz großen Rabbiner entstanden, aus dieser berühmten Jugendschule, mächtig, in der es eben so heftig und, wie ihr sagt, voll zugeht. Und auch, wie gesagt, wenn Sie, ich kann noch was anbieten, damit Sie das mal selbst erleben. Sie können ja Spaß haben, wenn man in YouTube reingehen. Wer will, schicke ich gerne in YouTube, mein neues Geschenk Gottes. Und in YouTube kriegen Sie ja solche Vorlesungen von solchen Rabbinern. Auch wenn wir ich nicht, aber ich habe manchen Schülern empfohlen, einfach nur mal, um die Stimmung aufzufangen, da reinzugehen. Kann ich Ihnen schicken. Und wenn Sie dort in Monzi eingehen, Monzi New York, Bnei Brak in Israel, da werden Sie sehen, wie das dann passiert, das wird aufgenommen, hat ja darum, dass das aufgenommen wird. Und dann wird, dann hören Sie eben, wie der Rabbi spricht und dann murmelt jemand dazwischen und dann sagt er, so, jetzt möchte ich euch wieder was erklären. Und vor allem eins wird Ihnen auch auffallen, alle Rabbiner, große, promovierte Rabbiner, mächtig, sind so gehörig wie ich. Keiner ist so, weißt du, so wirklich trocken distanziert wie an der ETH, sondern zum Beispiel, oder in Deutschland genauso, sondern alles arbeiten mit Händen, mit Händen, mit Händen und mit Gestik. Und hast du das verstanden? Und hast du das gelesen? Und wo steht das nochmal in Hosea? Haben wir das letzte Woche nicht besprochen? Was sagt Amos in 3,1? Genau. Überall ist Emotionalität. Überall ist Emotionalität gefordert. Gefordert, weil sie förderlich ist für das Verständnis der schweren Texte.
Weil Debbie hat mir vielleicht viele Videos auch von der neuerbauten Synagoge geschickt, wo nebendran ein Raum im Synagogenraum nebendran eine Abteilung ist, wo Talmudim sitzen und miteinander diskutieren. Und ich fand es so berührend für mich, dass diese Heiligkeit nicht darauf hört, wo jetzt die Lehrer anfängt, sondern dass die den ganzen Raum umschließt. Ja. Also auch diese Debatten, die Debatten, die wir kennen, die sind alle von Heiligkeit.
Ja.
Und es
ja.
hört nicht auf, dass ich hier der Altar und hier wird gelernt, sondern das
ein Kontinuum.
Das hat mich so fasziniert. Nämlich an der Synagoge, die du mir geschickt hast, weißt, wo neben Aaron HaKodesh,
ja.
Du meinst in der Chora.
Ja.
In der Chora, die riesen Synagoge.
Ein großer Raum, erstes Gottesdienst und dann wird gelernt.
Herrlich.
Und jetzt muss man ganz am Anfang. Genau. Wer wollte noch was sagen? Denn ich glaube, ich will gleich loslegen.
Bitte? Ich habe einen Witz erzählt.
Mit einem Witz, welchen möchte ein Witz? Einen jüdischen Witz.
Naja, ich meine, auf einem Schiff sind viele Leute und das Schiff geht unter. Es sind auch Juden da, die am Diskutieren sind. Und zwei diskutieren. Sie diskutieren und diskutieren. Und plötzlich sind sie an Land. Die haben gar nicht gemerkt, dass das Schiff untergeht, weil sie haben diskutiert.
Ja, genau. Genau, das ist bekannt. Ja, wie überlegt ein Jude die größte Schiffskatastrophe erlebt? Ja, wie redet er? Er redet mit den Händen natürlich. Und dann überlegt er die größte Katastrophe, Nico. Und das ist zwar, wenn Sie im Internet sehen, wirklich, ich kenne Top-Rabbiner, auch der Jonathan Sachs ist voller Emotionalität. Wenn der nicht in die Gänge kommt, kann der auch hoch emotional werden.
Ja.
Jonathan Sachs.
Ich höre ihn.
Er kann gerade jetzt da reden, kann er sehr emotional werden. Ja. Ich habe wirklich in Israel, wenn Sie Lust haben, in YouTube kann ich ihn schicken, wenn Sie das schauen.
Ja.
So toll, meine Lieblingsuniversität.
Und sehr wunderbare Sprache.
Genau. Ganz in meiner Lieblingsuniversität in Israel ist Bar-Ilan University. Bar-Ilan, die ist ein Job. Bar-Ilan, wer will das auch schon, gibt es auch auf Englisch sofort. Bar-Ilan, B-A-R-I-N-A-N. Bertha Anton Richard Nico. Und dann Ida Ludwig Antonata. Das ist eine top-religiöse Universität in Israel, so wie bei uns eine theologische Hochschule. Es gibt ja die säkulare Frankfurt am Main und dann gibt es auch theologische Fachhochschulen. Und diese Bar-Ilan University, dort habe ich eben auch studiert in meiner Jugend. Da wurde ich auch gebeten, in meinem Sabbatjahr einen Lehrervortrag zu halten, weil ich dort sehr viele Kollegen kenne. Wenn Sie da mal reinhören, auch ohne Hebräisch zu können, werden Sie ein Schmeckle bekommen, ein schwäbisches Schmeckle, wie wir Juden ticken. Wir ticken anders. Die Kollegen dort, die dort sind, sie merken das sofort, da ist ein Feuer drin, eine Leidenschaft, eine Begeisterung für das Wort Gottes. Da wird nicht einfach ein Manuskript genommen, wie an der ETH oder in Deutschland. Meine Damen und Herren, darf ich Ihnen das vorlesen? Auch in Deutschland natürlich. Verstehen Sie? Da wird nicht ein Manuskript genommen. Ich weiß, ich kann das auch wirklich nicht ausführen, wenn da Leute hinter ihrem Manuskript sind. Verstehen Sie? Da hält die Professor Hermann eine Vorlesung an der ETH und versteckt sich hinter ihrem Manuskript. Ich kann das nicht ausstehen. Sondern Sie werden merken, alle meine Kollegen, die Sie dort sehen werden, halten frei natürlich. Keiner versteckt sich hinter einem Manuskript, sodass man seine Aufgaben sieht. Höchstens mal drei Zitate. Und Sie sehen ja auch, das möchte ich schon zu Ehre Gottes sagen, ich spreche frei. Ich möchte schon, dass Sie das würdigen, dass ich kein Manuskript habe. Manuskript ist in meinem Herzen, in meinem Kopf. Ich mag das nicht, mich versklaven an ein Stück Papier und meine Augen davor halten. Sondern Sie sehen, der Geist Gottes ist so feurig in mir, dass ich bis morgen 12 Uhr alles reinmache. Und dennoch ist es hochqualitativ, was ich Ihnen liefere. Verstehen Sie? Sie werden gleich sehen, wie heftig das noch wird. Aber ich mag das nicht, weil Gottes Geist in mir so brennt. Ich verstecke mich nicht hinter Papieren. Ich rede frei. Und auch das Interview, das ich mit Dr. Ness gehalten habe, das war frei, was die Dame mir so fasziniert. Und so halte ich in ganz Europa meine Vorträge. Das kommt bei mir nicht in Frage, dass ich mich hinter ein Papier verstecke und ablese wie ein Affe. Tut mir leid, das gibt es bei mir. Und das machen meine Kollegen genauso wenig. Genauso. Martina.
Ich denke mal mit.
Ja. Wunderbar. Wer möchte noch was sagen, bevor Claudia? Ich möchte, dass Sie mal das Bild anschauen. Wie wirkt das Bild auf Sie? Das ist der Profil Amos. Habe ich im Internet lang gesehen, das ist ein amerikanischer Maler, den habe ich im Internet gefunden, der hieß so Mr. Granger, ein Dichter bei der Bank America. Irgendein Unbekannter, leider gab es von Rembrandt kein Bild. Lassen Sie das Bild mal ganz kurz, Maria, auf sich wirken, das erste Bild. Bleib beim ersten Bild. Das erste Bild mal kurz auf sich wirken lassen. Es gab nichts anderes, das soll der Prophet Amos sein. Das hat mich sehr berührt. Lassen wir das mal eine halbe Minute auf uns wirken und Sie sagen, was Sie spüren, bevor wir richtig loslegen. Noch eine halbe Minute wirken lassen. Halbe Minute wirken lassen. Der Prophet Amos, 8. Jahrhundert vor, ein Mann in schweren Zeiten, Israel ist verdorben, weil wir gestern Abend Land darüber gesprochen, Nord- und Südreich, alle Huren herum, alle sind von Gott abgefallen, keiner will mehr Nächstenliebe praktizieren, die sozialen Missstände schreien zum Himmel, und in die Zeit hinein predigen sowohl Amos als auch Hosea. Und lassen Sie mal diesen Amos mal auf sich wirken. Ich finde es ein schönes Gemälde, noch einen Moment auf sich wirken lassen und dann etwas mit uns teilen. Stina, wer möchte etwas sagen? Du wolltest was sagen.
Hans ja, Lieder. Ich kann mich auch hinten
anschauen. Hans Lieder, sag, wie wird das Bild auf dich? Also, das ist eine schöne Einstimmung auf unseren Text.
Ja, mein erster Eindruck, und das ist immer der beste, ist das, dieser graue Hintergrund.
Genau.
Mit etwas leichtem Blauen drin.
Wunderschön.
Drückt eigentlich das aus, was eigentlich der Name Amos bedeutet, Lastenträger.
Brillant.
Also auch den Kopf gesenkt.
Brillant.
Man merkt, auf ihm lastet schwer.
Entscheiden Sie auf, Amos heißt der Belastete. Wunderschön.
Ja.
Dieter, brillant. Wir fangen an. Amos kommt von der Herr Amis, ist ein griechisches Wort, alle aufschreiben. Und Amos heißt der Belastete. Das ist ein sehr hartes Wort, das schon zu seinem Namen gehört. Name ist im YouTube-Programm. Namen sind in Judentum immer noch Abraham, Isaac, Jakob, Josef, alle haben Bedeutung. Ich, Jubal, der Schmude, der Bergbach, und ab ihm die Fackel. Amos, Dr. Ness, heißt der Belastete. Belastende. Das heißt, er trägt wirklich die Last des Volkes auf sich, nämlich die Last dieser Verwerfung, dieser Sündhaftigkeit. Wunderschön. Der graue Hintergrund. Was? Leha Amis. Leha Amis für die Profis, aber das ist nur für Profis. Das müssen Sie nicht, das ist nur für Experten. Leha Amis heißt jemanden etwas anlasten, nicht denkt. Das ist ein hebräisches Wort einfach. Und er trägt diesen Namen, ist ein schöner griechischer Name, aber ist nicht von seinem Inhalt nicht besonders schön. Er klingt schön, aber ist nicht besonders schön, weil es für mich bedeutet, ich trage die Lasten, so wie der, wer ist diese griechische Gestalt? Wer ist diese griechische Gestalt, die Last der Welt trägt?
Atlas.
Atlas, dieser Mann, dieser der Griech, der die Welt trägt. Genau,
Atlas. Aber auch diese Irmingsohle,
ja, auch germanisch, genau. Wunderschön, Hans Dieter. Noch, Hans Dieter will noch ausführen.
Nee, das war eigentlich so die Hauptsache.
Genau, der Belastung, der trübe Himmel,
weil die Last ist so schwer, er stützt sich auch auf den Stab.
Genau, wunderschön, er stützt sich auf den Stab, ja,
den Stab.
Für deine Fahrradunterbrung. Wunderschön, er stützt sich auf den Stab. Und wer hat noch etwas hinzuzufügen?
Also ich.
Moria?
Ich halte mich am Gesichtsausdruck. Er lauscht intensiv nach innen.
Das gefällt mir.
Das ist das, was mich am meisten
fasziniert. Ja, das ist auch schön.
Dieses sich versenken, ja, und hören auf das, was in ihm zu Wort kommen will. Oder vielleicht auch Gottes Seminar, was der Heilige Geist
sehr schön
aufträgt zu sagen. Denn ich muss ja erst in die Stille gehen, wie alle Großen immer in der Wüste
waren. Selbstversunkenheit.
Ja, Selbstversunkenheit. In der waren sie ja in der Wüste erstmal, nicht?
Ja.
Das wunderschön. Gibt sich hier aus.
Wunderschön, möchte ich. Sehr schön, Maria, danke.
Ich habe es nicht selbst versunken gesehen, sondern dass er in Distanz ist zu der Stadt und aus der Entfernung sich das Ganze anguckt und darüber sinniert. Nicht in sich selbst versunken, sondern vielleicht trotzdem die Angelegenheit der Welt bedingt.
Aber mein Bild ist, dass er versunken ist, ob es Schmerz ist, der Stadt. Damit meine ich nicht, möchte ich wirklich sagen, selbstversunken, meine ich nicht, dass er träumt von Liebesbeziehungen mit Frauen, sondern er ist versunken, weil er in diese zerfallene Stadt sieht, die sieht ja alles andere als blühend aus der Sicht des Malers, sondern weil er betrübt ist. Und ich finde das auch so toll, ist Ihnen aufgefallen, wie groß der Maler ist im Gegensatz zum Hintergrund der Stadt. Das ist auch etwas Kunstvolles. Der Prophet, der Navi, schreiben Sie auf, der Navi ist ganz groß, überproportional groß. Und dann das feurige Rot übrigens.
Ah, ja,
danke. Deborah, ich habe die Show gesprochen. Deborah, das feurige. Sagst du,
Deborah? Nein.
Sie sind alleine. Aber dann sagst du, wir sind doch beide ein Haar und ein Fleisch.
Ach ja.
Wir sind doch ein
Fleisch. Deshalb auch nicht, dass ich
dazu sehe. Ja, Deborah, ich weiß gar nicht dafür, dass ich so gescheit bin. Was kann ich denn dafür, dass ich so gescheit bin?
Was? Ja, ja, ja. Was? Ja, ja.
interessante Erwachsene. So,
okay.
Wir gucken mal viel aus. Viel aus.
Dass das Rot dominiert.
Das Rot
dominiert. Und dass aber in dem grauen Himmel, nämlich um seinen Kopf herum, ja auch sofort das Licht wieder da ist. Schön. Das heißt, es ist einmal das ist die Traurigkeit über das, was passiert, aber es ist auch dieser Hoffnungsschimmer Licht. Und im ersten Moment hat mich dieses Bild auch ein bisschen erinnert an diese Szene, wo Jesus auf Jerusalem
zureitet
und er weint über seine
Kinder.
Und das hat mich sehr daran erinnert.
Ist das nicht bewegend? Jeroen hat was Schönes gesagt, merkst du, möchte mit in seinem geneigten Kopf, der von nach meinem Gefühl schon sehr viel Schmerz und Anteilnahme am zerrütteten Jerusalem da hinten ausdrückt, am zu zerrüttet werdenden und auch am zerrütteten Samaria. Siehst du? Und vor allem achten Sie mal auf die Armstellung. Wem fällt beim Arm, Claudia, etwas auf? Das ist eine ungewöhnliche Armstellung.
Ja.
Zusätzlich, Boga, danke schön. Claudia, was sagst du zum Arm?
Ich
glaube auch, fass dich ans Herz.
Und es drückt großen Schmerz aus.
Großen Schmerz.
Sichtweise, ja.
Genau. Und merken Sie auch hinten dieses leicht brennende hinten, merken Sie auch die Stadt, die da im Feuer ist. Für mich ist das auch Untergangsszenario. Sehen Sie dieses Braunrot über der Stadt, das hat der Maler auch toll, dass er in seinen Mantel übergeht. Das drückt auch aus, es ist etwas sehr Bedrängendes hier im Bilde. Einerseits dieser übergroße Mann mit einem Riesenfeuer, das heißt, das Feuer Gottes ist in ihm, das identifiziert sich, das finde ich auch so schön, Moria, er identifiziert sich mit dem Feuer Gottes, das ja das Land vernichten wird, zur Korrektur der Menschen, und dennoch ist er voller Schmerz, das heißt, das Feuer im Dienste der Heiligen. Martina.
Und doch wirkt er so, als stünde er außen vor, was er ja auch tut.
Nochmal lauter?
Als stünde er außen vor,
ja.
Als was er ja auch tut. Und das sind ja keine Menschen in ihm. Ich meine, das ist ja seine gefühlte Realität.
Brillant. Genau, warum hat er da, Sascha, warum hat er keine Menschen gemalt, der Mensch, der Maler? Da ist auch was Tiefes. Warum steht Hosea, Amos, warum steht Amos da ganz groß natürlich? Er steht ja gewaltig da, ist ja voller Macht. Warum ist er so abgehoben von allen Menschen? Was denkst du, Sascha?
Als Künder ist man immer einsam.
Als Künder ist man immer
einsam. Und er hat ja in Realität auch niemand zugehört.
Genau.
Er
schießt auf taube Ohren.
Mit der gefühlten Realität, die da ja abgebildet ist.
Ja, richtig. Genau, das ist typisch Prophetenamt oder Navi-Amt. Du spielst immer alleine. Das werden wir gleich haben. Das ist bei allen Propheten, das ist bei allen Navi, nicht nur bei ihnen. Du stehst immer allein da, weil du den Auftrag Gottes ausführen musst. Und du machst dich unpopulär. Ja. Ein Navi macht sich immer unpopulär, Notierer, Renate. Ein Navi, wenn er wirklich Navi ist, nicht Navi, Susanne macht sich immer unbeliebt. Aber er macht sich bei wem beliebt? Bei
Gott.
Bei Gott. Steht auch im Neuen Testament, im Zweiten Testament. Ich mache mich, Paulus sagt das an die Gruppe, die Jünger, die ersten Jünger sagen, ich will lieber bei Gott mich beliebt machen, als bei den Menschen beliebt machen. Paulus sagt das auch, und ich bin ein Narr geworden, ein Narr. Das werde ich auch mal einflechten in 2. Korinther 11. Ich bin den Menschen nah geworden. Und der Prophet sagt sich dann, es ist mir wurscht, es ist mir egal, ob die Menschen mich lieben. Hauptsache bei Gott bin ich beliebt und Hauptsache meine Aufgabe erfülle ich. Der Navi sagt sich immer, und darum steht der Mann ja auch so fest da, wenn Sie dann schauen, der steht ganz fest und stark da. Der sieht nicht zerbrochen aus, ganz wichtig. Er sieht nicht gebrochen aus, er hat einen Stab, auf dem er steht, ist feurig rot. Der Maler lässt ihn ganz arm über allem stehen. Das sind sogar, und vor allem auch, achten Sie auf das Gewächs hinten. Die Natur ist noch intakt. Die Natur ist hier noch intakt. Ein schönes, grünes Gewächs. Er steht sogar auf einem kleinen Anhang. Aber hinten sieht es besorgniserregend aus, Nico. Bis dieser rote Faden verkündet Ungut ist. Denn die Zerstörung Israels steht ja an. Und dennoch ist der Prophet, der Navi, wie Deborah auch gesagt hat, diesen schönen, langsam lichter werdenden Himmel, eine starke Autorität, wenn Sie das notieren. Der Navi ist eine starke, in sich gefestigte Autorität. Auch wenn er leiden muss, auch wenn Gott ihm sagt, einen Hurensohn, eine Hurenfrau. Und zeugt mit den Hurenkinder. Ein echter Navi weiß, dass Gott ihm alle Kraft geben wird, um seine Würfel zu tragen. Ich habe das benutzt, ein Wortspiel meines Vaters. Für einen Navi ist die Bürde eine Würde. Das ist ein Wortspiel meines selbstverständlichen Vaters. Für den Navi, für den echten Navi, Mächtig, ist die Bürde, die er tragen muss, eine Würde. Für den echten Navi ist die Bürde, die er tragen muss, die Last, eine Würde. Weil er weiß, er tut es um Gottes Willen. Und um Gottes Willen ist ein echter Navi auch bereit, Beleidigungen draufzunehmen. Jeremia wird in eine Zisterne geworfen. Ezekiel verliert seine Frau. Seine Frau muss sterben als Zeichen der belasteten Situation in Israel. Aber ein Navi kann das. Und ein Navi will das, weil er eben Gott so verbunden ist. Wer möchte zum Beginn noch etwas sagen, bevor wir umblättern? Matthias, du was?
Ja, mit dieser Armbewegung, da nimmt er auch das alles in sich hinein.
Ja.
Also das, was jetzt aus dem Land Israel, aus den Menschen geflohen ist, also das Licht Gottes, der Bund,
ja,
das bewahrt er.
Sehr schön.
Also er konzentriert das in sich in dem Moment.
Das ist auch schön. Das ist
ein Band zwischen Himmel und Erde.
Ja.
So wie er da steht als aufrechte Säule.
Richtig.
Was du mit dem Matras erwähnt hast. Und dieses Licht von hinten, dieses silberweiße Licht, das durchdringt ihn, weil es ist ja, dass der Wand leuchtet auch auf der Seite, wo normalerweise Schatz sein müsste.
Richtig, sehr schön.
Das heißt also, er hat dieses Feuer in sich und verbrennt da nicht.
Wunderschön. Ja, das ist auch schön, was unser wunderbarer Thomas sagt. Er ist voller Feuer, aber das Feuer umhüllt ihn, ohne ihn zu verzehren. Sehr schön, Thomas. Wobei ist das mir auch schön zu deinen Gedanken vom Feuer. Noch einmal, er hat einen feurigen Mantel, mit damals haben die bestimmt keinen feurigen Mantel getragen. Aber aus der Sicht des Malers ist das sehr schön, weil das Spirituelle zeigt. Der Prophet steht im Feuer der Verkündigung. Er steht im Feuer der Verkündigung Gottes, entlaut. Er steht im Feuer der Verkündigung Gottes. Und es ist eine feurige Erfahrung. Weil ein Navi, das sind wir jetzt schon voll beim Thema, ein Navi bekommt die Offenbarung von seinem Gott. Und das ist ein feuriges Erlebnis. Sonst bist du kein Navi. Das, was ein Navi von einem durchschnittlichen Menschen unterscheidet, ist, dass er in diesem Feuer Gottes steht. Und Gott offenbart sich ihm zum Beispiel am brennenden Dornbuschenfeuer oder am Bernesinanen Feuer. Die großen Offenbarungen Gottes, denken Sie an Elia, drei Feinde spontan, die waren immer mit Feuer verbunden. Moses am brennenden Dornbuschen, das ist Exodus 3 und 4. Dann die Vergabe der 10 Gebote, Exodus 19 und 20, Feuerfeuer. Und dann Elia zum Beispiel, meine große Lieblingsgestalt, 1. Könige 18 ist auch Feuer vom Himmel. Elia sagt, lass Feuer vom Himmel kommen, da kommt ein riesen Feuer und frisst die Steine und frisst das Wasser und die Tiere auf. Gott ist immer in deiner Offenbarung Menschen gegenüber, sprich Propheten, mir ihm gegenüber sehr feurig. Und das finde ich halt am Maler sehr schön ausgedrückt. Ein Riesenfeuermantel, der ihn nicht verzehrt, aber der ihn ganz umhüllt und der ihn autorisiert als den Navi Gottes. Und dennoch verbrennt er nicht daran. Er ist bekümmert, er ist bedrückt, steht aber stabil und ungebrochen da. Und das kommt von diesem Feuer Gottes.
Also ich würde, jetzt, wenn ich die Beiträge höre, fällt mir noch was auf. Wenn wir vor den Mauern Jerusalems stehen, sind wir so klein und die Mauern sind ja hoch. Die sind ja hoch. Aber hier, wenn ich das als Mauer sehe, er steht über der Mauer.
Ja.
Das heißt, er ist einem Bereich zugeordnet, der etwas abgehoben ist vom rein irdischen.
Ja.
Nicht? Und das bringt ihn auch bildlich in die Nähe zu Gott.
Ja.
Das natürlich erstmal die Größe und dann, dass er über der Mauer steht, wie wenn ich ein Luftbild sehe, wenn ich von oben angucke. Und da würde ich sagen, er ist jenseits des rein irdischen Bereichs, wenn wir das als Stufen ansehen. Er ist ein bisschen abgehoben. Das heißt, er ist näher zu Gott, wie hier Jerusalem oder was auch immer.
Ja, auch ein schönes Bild, ein sehr schönes Bild. Die Ambivalenz zwischen Verbundenheit mit den Menschen, das wird uns auch begleiten. Amos und Hosea sind ganz stark mit den Menschen verbunden, die alle Nevi'im. Der muss ja zu den Menschen gehen. Verstehst du? Er geht ja zu den Menschen und predigt zu ihnen und muss sie wachrütteln, muss ihnen die Leviten lesen, die berühmten Leviten, wenn wir gleich lesen. Feuer wird auf euch kommen. Gott ist nicht zufrieden mit euch. Wir nehmen euch scheußlich. Und Gott ist es leicht, dieses Theater anzuschauen, was ihr habt dort. Und dennoch weiß er, dass es im Namen Gottes kommt. Und das hatten wir gestern Abend auch schon in unserer Besprechung. Das Göttliche auf die Erde bringen. Das ist immer das Thema des Navi. Das Göttliche auf die Erde bringen. Und der Navi ist immer in dieser Polarität sehr schön zwischen Moriah, zwischen Gott und Mensch. Er ist einerseits sehr intim mit Gott verbunden, der ihm diese Offenbarung zuteil werden lässt. Gott sprach zu Amos. Und Gott sagte, Amos, geh zu meinem Volk und sprich zu ihm, glaube sehr. Und andererseits ist er voll im Leben drin. Er sieht die hurenden Männer. Und da sieht die hurenden Frauen, die sich auf der Straße anbieten in Jerusalem und in Samarien. Und da sieht die reichen Frauen mit ihren tausend Klunkern und die Überheblichkeit der Menschen. Kurz Dekadenz, eine dekadente Gesellschaft sieht er. Und mit den Menschen muss er sich ja konfrontieren. Er sitzt nicht nur bei sich und steht ja mal ein, verzückt in einer kleinen Grabe, sondern er muss ja raus in das nackte, brutale Leben. Und dennoch gibt es so einen Rückzug eben, und den steigt der Maler sehr schön, indem er eine Kommunion mit Gott hat. Da ist er nur noch mit seinem Gott. Und das charakterisiert einen Navi auch. Heilige Verbundenheit mit Gott. Und volles sich aussetzen der menschlichen Dekadenz und der menschlichen Schlechtigkeit.
Also wenn man sich nur mal den Oberkörper...
Lauter, der Thomas.
Wenn man sich nur mal den Oberkörper anschaut...
Den Oberkörper?
Ja, und das in Verbindung sieht mit diesem weißen Licht, könnte man fast schon sagen, er ruht auch ein Stück drin.
Ja.
Also es ist nicht nur dieses ja. Stützen auf den Stab, sondern gleichzeitig, ja, das...
Es gibt immer die Gewohnheit dieser Freundin. Genau. Richtig, wenn man das ja, schon, der ist ja nicht umfallend.
Ich meine nicht und nicht umzwingend den Mantel, sondern mir das Licht, dass er quasi da drin oder was Ruhendes hat.
Richtig,
das
meine genau.
Mit dem Oberkörper.
Richtig.
Also es ist nicht nur, dass das gebeugte, gestützt sein ist oder dass sich ans Herz fasst.
Sehr schön, Martin.
Sondern gleichzeitig passt schon, wenn man nur den Oberkörper sieht, ohne den Stab.
Ja.
Als ob er sich quasi so
richtig
ausruht.
Ja.
Ja. Und dieses Licht ist zwar Licht, aber es ist interessanterweise, finde ich, kein wärmendes Licht.
Ja,
sondern richtig. Es ist.
Und achten Sie darauf, der Kontrast ist bei dem wunderschön herausgearbeitet. Einerseits dieser vollige Mantel, andererseits dieses Bedrohliche im Hintergrund. Es hat etwas Bedrohliches. Das ist auch typisch bei Rembrandt, dieses Licht- und Dunkelspiel. Aber das haben Sie hier auch volliges Rot im Vordergrund. Und dann dieses Bedrohliche, das wir im Hintergrund haben, das sieht sehr bedrückend aus. Wir können nicht definieren, was da passiert, aber wir sehen, es geht alles dem Untergrund zu. Es hat so etwas Unsichtbares, Untergehendes. Auch die Stadtmauer von Jerusalem und die Stadtmauer von Samarien. Wir wissen nicht, was da ist. Da ist kein Mensch mehr, denn das Menschliche wird ja auch später tatsächlich ausgelöscht. Da ist nicht mehr Lebendigkeit. Der einzige Lebendige ist das Gewächs und der Mann. Und was mir auch noch auffällt, achten Sie auf diesen Abhang, dieses Abschüssige, auf dem er steht. Er steht nicht auf geradem Land, mein lieber Nikola, mein neuer Freund. Er steht auf Abhang, das heißt, es hat schon was Abschüssiges zu tun. Es geht den Bach runter. Er steht nicht auf geradem, trotzdem steht er stabil. Es geht hier abschüssig, sehen Sie ja, Thomas. Der Abhang geht nach unten und nicht nach oben. Und dennoch steht er ganz stabil und unbeirrt und das kommt durch die Kraft Gottes.
Am Rand des Abgrunds.
Am Rand des Abgrunds, wieder. Und dennoch bekommt er eine Riesenkraft, da zu stehen. Man spürt gar nicht, dass er Angst hat, es könnte da ein Geröll geben. Als wäre er auf glatten, ebenem Boden, aber dennoch sieht es hier nicht gerade glatt aus. Es hat etwas mit Unterhalt zu tun. Nikola.
Woher hat er denn die Kraft?
Laut.
Woher hat er denn die Kraft? Wie wurde er ausgewählt?
Was sagst du? Was denkst du? Du geübte Jubal-Doktorandin.
Gott hat wirklich zu seinem Herzen gesprochen.
Genau, das ist
den großen Schmerz. Also er trägt den Schmerz Gottes in seinem Herzen.
Das ist der Punkt. Weißt du, einer wie spürt in seinem Herzen, dass Gott ihn berührt oder angerührt hat? Alle, nicht nur er. Alle, die in Israel spüren, in ihrem Herzen. Amos wird das ja auch sagen. Ich war ein Schafhirte und Gott hat mich von der Schafhirte weggeholt. Alle, die ihn spüren, das spürst du einfach, dass du berufen bist, etwas zu tun, und zwar in dem Fall eben zum Volk Israel zu gehen und in die Leben zu helfen. Alle großen Männer des Judentums und auch die Frauen, die Propheten Jehova, nach der ich ja meine Frau nenne, haben in sich diesen Ruf gespürt. Das kriegst du irgendwann zu spüren. Und wenn es authentisch ist, dann kannst du nicht mehr ruhen, wie Jeremia sagt. Dann gehst du drauf los und predigst. Und dieser Ruf, dieses Feuer, Jeremia sagt ja in 20,9, apropos auch Feuer. Jeremia sagt in 20,9, es sagt ein Feuer in mir, apropos Feuer. Jeremia 20,9, können Sie auch schauen, sagt, Gottes Ruf war in mir wie ein loderndes Feuer und ich wollte mich dem Feuer widersetzen und es ging nicht. Jeremia sagt, es sei manchmal so dazu leid, ständig sich unbeliebt zu machen beim Volk, in mehr Stimmen statt über Gott zu reden, das war ihm zu leid. Und in Jeremia 20,9 sagt er, ich kann nicht, das Feuer ist so massiv in mir, in meinem Eingeweide, Susanne, dass ich mich dem Feuer nicht entziehen kann, es wird mich verbrennen. Wenn ich dem Ruf Gottes nicht gehorche, verbrennt es mich von innen und ich kann nicht mehr leben, ich verbrenne.
Jesaja, ich gehe nicht zurück.
Genau. Okay? Genau.
Er lässt sich rufen und sagt nicht, ich gehe wieder zurück in die Masse, sondern ich bleibe der Navi.
Richtig.
Und das finde ich auch ein sehr starkes Wort.
Genau.
Nicht einmal vom Ruf Gottes getroffen, kann er einfach nicht anders wie Navi.
Wunderbar. Wir blättern kurz um, da habe ich für Sie ein etwas naives Bild besorgt, da gab es leider nichts. Das macht mir kürzer, das ist Hosea. Hosea mit seinen drei Murmeltieren, es gab da nichts für das Englisch. Ich habe lange gesucht, wir sind, da habe ich aus einem Kinderbuch ausgesucht. Es gab wirklich null zu Hosea, wirklich so Kitschbilder. Und da habe ich gedacht, das ist so süß, der ist Hosea mit seiner Hurenfrau, die Gomer, G-O-M-E-R. Das ist seine Hurenfrau mit drei Murmeltieren, das war nicht so süß, dass ich gedacht habe, es darf auch mal was Freundliches sein, Norbert. Für die Kinder. Das ist die Hure. Das ist Hunger und das sind drei Murmeltiere. Das ist für einen, aus einem amerikanischen Kinderbuch, das war nicht so freundlich. Da sehen Sie auch der Prophet Nikola, da steht der Prophet und Gott sagt ihm ja, niemand und niemand. Über die Namen der Frau werden wir noch sprechen, die Gomer. Gomer war die Kleine und das sind die drei Kinder, die mit ihr zurückgebracht haben. Das ist auch Propheten. Und dann genau, richtig. Und unten habe ich schon ein großes Buch gebracht, das ist schräg was sagen. Das ist nur, will ich Ihnen kurz sagen. Sag, du kannst das ja erklären. Schauen Sie mal zu Frau Romia.
Das sind die kleinen, also kleinen Anführungszeichen, weil vom Schrifttum her sie nicht so umfangreich sind wie es der Jesaja und Jeremia. Deswegen nennt man so die kleineren Propheten, nicht von der Aussage her, nur vom Schriftgut her. Und das ist
so ein Klassiker, genau, das habe ich Ihnen hier kopiert, damit Sie sehen, wer Lust hat, kann das in Amerika bestellen. Das gibt es aber in Amerika und das gibt es auch im Internet.
Arztkreuz. Aber auch in Dollar zu bezahlen.
Was?
Man muss es in Dollar bezahlen.
Nicht in Euro, in Euro gibt es das nicht in Amazon Deutschland.
Nein, eigentlich nicht.
Sonst schaue ich mir das nach dem Schabbat an.
Ich kriege es ja immer mitgebracht und ich bestelle es über meine Schwester.
Denn Sie können aufschalten, was? Es gibt ein Arztkreuz.
Wir geben die Werbung.
Achso. Books and Vegas?
Nein, von Arztkreuz.
Von Arztkreuz,
ja.
Ja. Wir schicken das.
Ja, ja, ich weiß. Ja, ja. Ich wollte Ihnen sagen, wenn Sie in Amazon gehen, Amazon Digital, Amazon sehr oft in Euro bezahlbare Arztkreuz-Books, in denen Sie eben die dicken Kommentare bekommen. Verstehen Sie? Wenn jemand am Sonntag mir sagt, mich interessiert das, dann können Sie selbst schreiben, Sie auch. Sie gehen in Amazon.de, www.amazon.de, ich brauche alles über Amazon. Ich weiß nicht, jeder mag Amazon, ich mag Amazon, die Mutter mag Amazon. Und dort finden Sie sehr viele solche knackigen Kommentare aus den Vereinigten Staaten, aus den großen Akademien wie Monsignor. Und da können Sie mal reinschauen, das sind nämlich die dicken Kommentare auf amerikanisch und englisch. Der großen, Sie sehen ja, wie dicht das Buch ist, da sind sehr viele schöne Kommentare drin, auf Hebräisch, Urtext und drunter auf Englisch. Wer jetzt sagt, ich möchte am Sonntag oder am Montag noch mehr wissen, kann sich sowas schlecht
besorgen. Die ganzen Kommentare dazu. Angefangen von meinem Modedesset zum Beispiel.
Oder die anderen. Alles in so einem dicken Buch drin.
Alles ist auf einer Seite drin. Ich habe also zu einem Text 3 oder 4 verschiedene, manchmal auch widersprechende Meinungen der großen alten Weisen, die wir haben.
Sehr empfehlenswert. Und probieren Sie, in Amazon gibt es immer mehr, weil Amazon ja aus Amerika kommt und Amazon weiß, das ist auch in Deutschland. Ihnen habe ich schon sehr viele Bücher geschickt aus Amerika über Deutschland. Also schauen Sie da mal rein. Und jetzt, damit Sie einen kleinen Schock bekommen, habe ich Ihnen mal was anderes geschickt, weil Lea darauf bestanden hat. Jetzt habe ich Ihnen mal das Hebräische gebracht, damit Sie sehen, wie in Monsi und in Beirat studiert. Da ist oben der Kerntext auf Hebräisch und links davon ist die aramäische Übersetzung, die müssen Sie in jeder Hochschule endlich lernen, weil das eine klassische Übersetzung ist aus dem 3. Jahrhundert von einem gewissen Herrn Publius, eine ganz große klassische aramäische Übersetzung, die ist viel, so wie Sie in Lateinisch eben lesen, oder deutsche niederhochdeutsche Literatur, auch Lateinisch, natürlich, da müssen wir aus dem Lateinischen sicher das niederhochdeutsche entwickelt werden. Das ist eine aramäische Übersetzung, das ist der hebräische Originaltext, Hosea 1, und hier unten kommen dann die ganz heftigen Kommentare, die Claudia so gerne hat. Das habe ich nur für, damit Sie mal einen Eindruck kriegen, wie hebräisch aussieht. Und das sind nur die wichtigsten Kommentare. Und so läuft eben ein ganzes Zeit auf dem Tisch. Darunter ist der berühmte Raschi, das ist ein großer Kommentator, das sind alle Kommentatoren aus dem 4. Jahrhundert. Da ist ein Kommentator aus dem 11. Jahrhundert, der Raschi rechts unten. Raschi nennt sich der. Dann ist der, genau, richtig, Raschi, Sie kann das lesen. Dann ist unten ein Kommentator, der Zitat, der liegt aus dem 18. Jahrhundert. Unten diese direkte, dieser Spalt, nur damit Sie mal wissen, was es da gibt im Judentum. Ein Riesenkommentator aus dem 18. Jahrhundert. Und ganz unten, der Malbim, rechts unten, das ist einer der umfangreichsten Kommentare, alles natürlich unvokalisiert, Malbim. Malbim ist auch ein Kommentar aus dem 19. Jahrhundert. Ein ganz großer Kommentator. Und der erklärt jedes Wort und jede Wendung in tiefste Tiefen. Und da habe ich noch meine zweite Seite, die überliegende Seite, die wir gesehen, die Juden kriegen wir nicht genug. Hier geht das ja weiter, das ist ja alles noch zu den ersten 4 Sätzen. Da geht dieser Malbim weiter. Und unten kommt ein Kommentator aus dem 17. Jahrhundert, dieser Maharib. Das ist nochmal ein Riesenkommentar, den Sie da haben. Und das muss natürlich jeder studieren in diesem berühmten Chavrutschok. Das muss alles studiert werden. Im 17. Jahrhundert. 17. Jahrhundert Spanien. Ein großer Gelehrter aus dem spanischen Judentum. Und dann haben Sie Ibn Ezra, es gibt noch viele. Ibn Ezra, auch ein Kommentator aus dem Spanien des 14. Jahrhunderts, rechts unten. 14. Jahrhundert. 14. Jahrhundert Spanien. Was?
Ganz unten.
Ganz unten? Nein, nicht ganz unten noch. Nein, der da. Dieser, genau der. Genau. Und unten, ganz unten ist übrigens der Radak. Das ist die Straße, in der ich in Jerusalem geboren bin. Radak war ein französischer, der unten, ganz, ganz, ganz unten. Radak ist ein französischer Kommentator, der in der Provence im 12. Jahrhundert lebt. Provence, 12. Jahrhundert. Das ist auch ein ganz, ganz schön. Und Sie sehen, und übrigens, was Sie da so in kleinen Zeilen sehen, Sie sehen, da ist eine Zeile und da ist eine Zeile, das erspeichen. Das sind Hinweise, die ein Profi-Student bekommt. Wo finde ich Parallelen zu diesen Sätzen? Denn Profi-Leute, wie ich natürlich den verstehe, bemühen sich ja nicht nur mit der Erklärung, was bedeutet, sondern wo sind Anspielungen auf die Texte der Analoge? Wo gibt es im Talmud oder in anderen Büchern der Bibel Analogien dazu? Wenn es steht, Hosea nahm sich eine Hurenfrau und hatte drei Hurenkinder. Wo finde ich das schon, die Idee, eine Hurenfrau zu nehmen? Wo kommt die Abhandlung über eine Hure? Was ist eine Hure? Das muss man als Student natürlich auch alles lernen. Was ist Hure? Man erkennt man eine Hure als Hure. Und wo gibt, was sind Hurenkinder? Wen stehen Hurenkinder? Da sind lauter Referenzen da. Wunderbar, Masoret. Heißt das, das sind eben Worterklärungen. Die Masoret, was hier steht, heißt Erklärung von Worten. Was bedeuten die Worte? Wie sind die Worte entstanden? Wo können wir die Worte noch tiefer analysieren, die Worte, die in der Bibel stehen? Das Wort Hosea, das Wort Amos, wo kommt das? Das wird in diesen vielen winzigen kleinen Kommentaren erklärt. Das ist nur für Sie als Eindruck, oder auch als Lapidikverkling, wenn Sie mal sagen, Sie wollen Englisch lernen, Düsseldorfer Uni oder wo auch immer, damit Sie, merken, es lohnt sich, es ist so spannend. Das mache ich natürlich immer, wenn ich meine Seminare vorbereite. Ja, das wollte ich Ihnen dazu sagen. Und dann habe ich Ihnen noch, das können Sie privat machen, ich habe ein paar auf Deutsch, aus der Einheit und aus der Zürcher, aus der geliebten Zürcher von Claudia, habe ich Ihnen ein paar wunderschöne einleitende Worte gemacht, die werden wir hier nicht lesen, nur dass Sie wissen, das können Sie zu Hause machen. Zürcher Bibel. Nicht jede Bibel hat wunderschön einführende Worte. Aber ich finde, die deutsche Einheit, die katholische Einheit und die evangelische Zürcher hat wunderschöne Einleitungsworte, die ich gut finde. Und die habe ich mitgegeben und natürlich zu Abend und so sehr, dass Sie das zu Hause oder morgen in der Bahn bei 6 Stunden Bahnfahrt einfach lesen, weil ich die wirklich sehr gut finde. Und damit Sie es als Blatt vor sich haben, in Ihrem Dossier, für die Agenda habe ich das Ihnen hier hineingelegt. Und wir fangen jetzt richtig an mit Amos. Und Sie blättern um, jetzt geht es richtig los. Das ist die Martin Buber-Franz Rosenzweig-Übersetzung. Nur, dass die Susanne und die Neulinge das aufschreiben. Martin Buber-Franz Rosenzweig waren zwei große Gelehrte, Susanne, die im 19. Jahrhundert lebten, 19. bis 20. Jahrhundert. Und die haben geschrieben, der Arzt, Dankeschön. Er hat es, Worte der Weisen. Das haben zwei ganz große Gelehrte geschrieben. Die Übersetzung der Schrift, 40 Jahre, das alte, das sogenannte Alte Testament, das Testament übersetzt in Neues Deutsch. Sie werden vielleicht merken, Susanne und Mächtig, die Neulinge, das Deutsch ist schwierig, anspruchsvolles Deutsch. Warum ist es schwierig? Weil Martin Buber von Rosenzweig ein ungewohntes Deutsch sagen wollte, das aber hervorragend Hebräisch widerspiegelt. Das Hebräisch, nämlich der Prophet, ist sehr anspruchsvoll. Sehr anspruchsvoll. Kein Alltagshebräisch. So wie auch in der klassischen Minengesang von Walter von Vogelweide, der auch nicht die Leute des Deutschen ist, sondern das Deutsche der damaligen Zeit, 12. Jahrhunderts. Oder die großen anderen mittelhochdeutschen Dichter. Und so muss man das eben kennen, und Buber kannte Hebräisch und kannte auch Deutsch, und hat das versucht, in ein anspruchsvolles, nicht geläufiges Lutherdeutsch zu übertragen. Damit wir beim Lesen merken, es gibt Schwierigkeiten dabei und es gibt Anspruchsvolles dabei. Claudia, du fängst an.
Die Reden des Amos. Der unter den Viehhaltern war, aß der Ohr, was er im Vieh unter Israel in den Tagen Usias, Königs von Jehuda, in den Tagen Jerobeams Sohn Joachim, Königs von Israel, 2 Jahre vor dem Erdbeben. Da sprach er, es grünt von Zion her, aus Jerusalem gibt er aus seine Stimme, dass die Christen der Hirten wecken, dass das Haupt des Karmel dort. So hat er gesprochen. Obwohl er Frevel Damaskens, hier kehre ich nicht ab. Drop, dass mit den eisernen Schlitten sie Gilad zerdroschen. Schicke Feuer ich an Hazaels Haus, das frisst Ben-Hadads Paläste. Zerbreche ich den Riegelbalken Damaskens. Rollte den Thronenden ich von der Ebene des Achs, den Halter des Stabs vom Hause der Lust. Verschleppt wird das Volk Arams nach Kir, hat er gesprochen. So hat er gesprochen, ob dreier Frevel da saß, ob viele kehre ich's nicht ab. Drob, dass Verschleppenschaft sie in Vollzahl verschleppten, an Ehrung sie auszuliefern. Schicke Feuer ich an die Ringmauer.
Feuer, Feuer, Feuer.
Das frisst alle Paläste. Rotte den Thronenden ich von Aschdod, den Halter des Stabs von Aschkalon. meine Hand hielt ich wieder in Korn, dass der Rest der Philister schwindet, hat mein Herr eher gesprochen. So hat er gesprochen. Ob Haie Frevel Tyrus, ob vieler kehre ich's nicht ab. Drob, dass Verschleppenschaft im Vollzahl an Ehrung sie auslieferten. Uns gedachten des Bruderbundes nicht.
Schicke Feuer, Feuer, Feuer!
Schicke Feuer ich an die Ringmauer Tyrus, das frisst seine Paläste. So hat er gesprochen, ob dreier Frevel Ehrungs. Aber ob vierer kehre ich's nicht ab. Drob, dass mit dem Schwert seinen Bruder erjagte und verderbte in sich das Erwarnen. Am Zerfleischen ewig sein Zorn ist, sein Rimm, dauernd hütet er ihn. Schicke Feuer ich an den Theman, das frisst Boswas Pläste. So hat er gesprochen, ob dreier Frevel der Ammon Söhne. Ob vierer kehre ich's nicht ab. Drob, dass die Hilad-Schwange schlitzen, nur um ihre Grenzen zu erweitern.
Zünde Feuer! Feuer, 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 unser Thema mächtig. Feuer, 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 der feurige Gott wird uns sehr beschäftigen, Claudia. Ja.
Zünde Feuer an der Mauer des Großbolz, das frisst seine Paläste. Im Schmettern am Tage des Kriegs, im Sturm am Tage des Wetters, da geht in die Verschleppung ihr König. Er und seine Fürsten mitsammen hat er...
Dankeschön, bis hier, erstes Kapitel. Sie werden gleich eine Partnerarbeit machen mit Ihrem Tischpartner. Übrigens, Groß E, Groß R bezieht sich immer auf Gott für die Neulinge, für Nicola und für Susanne. Groß E, Groß R bezeichnet Huber immer den Vater Gott, weil er das aus Respekt absetzen möchte vom gewöhnlichen R. R, Huber, ging zu Tobias, zu Nicola. Und Groß E, Groß R heißt R, R der majestätische Gott. Das ist typisch, nur dass du das weißt.
Ja, aber er ist nicht immer. Es ist nur da, wo Jutta steht.
Ja, ja, der majestätische
Gott. Ja, aber er kann auch R, Gott, klein schreiben.
Ja, und zwar wann?
Wenn es nur das Possessivpronomen
ist. Genau, richtig. Deborah ergänzt, wenn Gott steht als der majestätische Jud-Hei-Wavre, der sogenannte Jehova-Gott, und der steht da, dann ist es er, groß E, groß R. Und wenn es heißt, er sprach weiter, im Sinne von wie er, Gott, Jehova sprach zu Claudia, er sagte zu ihm, dann wird es nicht groß geschrieben. Aber wenn es eine Fortsetzung ist. Aber wenn der majestätische vierbuchstabige Name steht, meinte Deborah, das wollte ich damit sagen, dann sagt Huber immer aus Respekt er. Moses Mendelssohn benutzt dafür etwas anderes, das ist der Ewige, er sagt der Ewige. Da gibt es zwei verschiedene Richtungen. Ich mag auch lieber den Ewigen von Moses Mendelssohn, der Ewige spricht, aber nur akzeptieren wir einfach bei ihm, denn seine Übersetzung ist dennoch sehr brillant. Er sagt immer, Buber, für er, der Gott des Himmels in seiner vierbuchstabigen Qualität ist groß E, groß R. Jetzt fragen Sie sich natürlich, warum sind die Zeilen so abgebrochen? Wer weiß, warum die Zeilen so abgebrochen sind, Claudia? Warum macht er das nicht in einem Fließtext? Wer kann sich denken, warum Martin Buber, Renate, den Text so abbricht? Warum ist er nicht in einem fließenden Text, wie Sie es von der Einheit und von Luther auch kennen? Da ist er natürlich auch eine Idee bei Martin Buber. In seiner Originalfassung sind das immer diese abgebrochenen Zeilen. Was sagt die Gelehrte aus der ETH? Du Goldstück!
Aus den Liederungen der Welt. Es ist eine literarische Form, eine literarische Sprache, eine poetische Sprache.
Richtig, aber ich brauche noch einen Gedanken dazu. Es hat was mit der Literarität des Hebräischen zu tun. Wer weiß, was dahinter steckt? Da gibt es eine spezifische literaturwissenschaftliche Eigenschaft. Wer kennt die?
Es geht um die Rezitation.
Also was?
Um die Rezitation. Dass ja. Bestimmte Bögen sind quasi, wo dann eine Pause ist.
Ja.
Und dann der Text vorträgt.
Genau.
Dort quasi Luft holt.
Genau, richtig. Das wollte ich nämlich hören. Man spricht von den sogenannten Cola. Cola, nicht Coca-Cola. Kolon auf Griechisch, K-O-L-O-N, ist eine Atemeinheit. Claudia, du bist so gescheit. Wie danke ich Gott für unsere Freundschaft? Das nennt man Atemeinheitentechnik. Und das hat Martin Buber entdeckt, die bestimmten Worte. Zünde Feuer ich an der Mauer des Großorts, das frisst seine Paläste, im Schmettern am Tage des Kriegs, im Sturm am Tage des Wetters. Diese Einheiten sind Atemeinheiten, die der Prophet benutzt, der Navi, um das Volk anzusprechen. Nach jedem Atemeinheitsstopp beginnt er immer eine neue Zeile, weil er dieses gesprochene Wort wiedergeben möchte. Martin Buber ist ein großer Denker des Judentums, der das gesprochene Wort wiedergeben möchte. Und wenn man spricht, holt man eben Atemeinheiten. Nach einer bestimmten Atemeinheit musst du ja unterbrechen, um neue Luft zu holen für die nächste gesprochene Einheit. Und diese Einteilung in Atemeinheiten, in gesprochene Einheiten, reflektiert diese Einteilung in die einzelnen Satzabschnitte. Jeder Teil ist für sich abgeschlossen als Lieder, weil dort ein Gedanke, ein atemspezifischer Gedanke beendet wird. Da holt er sich neue Luft und dann setzt er weiter. Und das hilft uns, den Hörern in allen Zeiten, zu verstehen, wie hat das Wort geklungen? Wie wurden Worte ursprünglich gesprochen? Denn Martin Buber sagt uns immer wieder in seinen großen Werken, die Heilige Schrift war ursprünglich keine Schrift, sondern ein Wort. Noch einmal, die Heilige Schrift war ursprünglich nicht Holy Scripture, sondern the Holy Wording. The Holy Wording, the Holy Words. Das wurde ursprünglich gesprochen. Amos sprach und lange Zeit wurde das nicht verschriftlicht, sondern es wurde nur gesprochen in das Volk hinein. Die Menschen memorisierten sich das, erinnerten sich daran und gaben es über Jahrhunderte weiter und dann erst viele Jahrhunderte später wurde es als große Literatur, als Schriftstück festgehalten. Aber am Anfang waren es nur gesprochene Worte. Und dieses Gesprochene, Sascha, will er wiedergeben.
Ja. Darf ich was fragen? Wenn ich Atemsätze habe, da ja früher die Lehre mündlich weitergegeben wurde von Vater auf den Sohn, also nächste Generation, ich kann mir auch gedächtnismäßig besser merken, wenn ich kurze Abschnitte habe, nämlich Atemholen-Absätze.
Ja.
Es prägt sich mir besser im Gehirn.
Richtig, das auch, genau.
Wenn ich eine ganze Sache nur so gerade so wunderlich.
Ja, wunderbar, was Moria sagt. Merken Sie sich, die Reden des Amos, Claudia, sind keine Reden wie im Bundestag oder bei euch in der National-, in der Bundesversammlung. Die Claudia ist ja die Vertreterin der Bundesversammlung, der Eidgenossen. Und da werden, das was ich ja nicht ausstehen kann, da werden ja lange, langweilige Reden gehalten. Lange, langweilige Reden. Und Amos macht das nicht. Amos, ich lese es Ihnen mal in dem Hebräischen vor, damit Sie es mal hören. Divrei Adonai Asheraya El Hoshea Ben Be'eri Bime Uziya Yotam Achaz Yechizkiya Malchei Yehuda, Uvimei Yerovam ben Joash ben Israel. Und jetzt sage ich dir, halt, ich bin beim Amos, Entschuldigung, ich bin beim Hosea, ich muss zum Amos. Ja, Entschuldigung, ich habe hier beides, das ist der Hosea, hier ist der Amos, hier ist mein Amos. Divrei Amos, asher haya banokdim bitkua, asher chazal Israel bimei Uziya melech Yehuda, Uvimei Yerovam ben Joash. Und jetzt hören Sie zu. Jetzt hören Sie zu, wie die Poesie der Prophetie anfängt, die Poesie der Prophetie mit den Atemeinheiten. Vayomer Adonai. Und dann habe ich auch mal das vorgelesen, das hatten wir doch vorhin. Ich bin nur ganz kurz schauen, ob das tatsächlich der Text ist. Moment. Richtig, mit dem brüllenden Löwen, genau. Ko Amar Adonai. Moment. Adonai mit Zion Yishag um Yerushalayim miten kolob. Ve avlu neot haroim. Ve yavesh rosh hakarmel. Auch ohne Hebräisch zu verstehen, merken Sie, dass das in sich geschlossene Pakete sind von Aussagen, die, wie Moria sagt, eben mündlich vorgetragen wurden, weil das Ohr anders aufnimmt als das Auge. Ich wiederhole, das menschliche Ohr bei einer mündlichen, oralen Rede nimmt anders auf die Worte und memorisiert sie anders, wie Moria sagt, als wenn du in der Bundesversammlung in der Schweiz oder bei uns im Bundestag eben Worte schriftlich vor dir bekommst. Und die großen Nevi'im Israels haben immer fürs Mündliche vorgetragen. Menschen standen dort versammelt, die Reichen oder die Armen oder das ganze Volk, und vor ihnen wurde vorgetragen, im Sinn, ursprünglich im Sinn des deutschen Wortes, vorgetragen, man trug es ihnen. Da kommt ja auch das deutsche Wort, ich trage dir etwas vor, ich trage zu dir etwas. Es ist ein Vortragen, nicht ein Vorlesen. Und darum hat die Struktur dieses Hebräischen eine ganz andere Dimension als eben schriftliche Rede in der Bundesversammlung. Noch einmal, Adonai mit Zion Yishag, um Yerushalayim yiten kolo, ve avlu neot haroim, ve yavesh rosh hakarmel. Jetzt wird Ihnen auch klar, wenn Sie gleich zu zweit arbeiten, das Hebräische hat eine starke Metaphorik. Es sind wahnsinnig viele Bilder drin, zum Beispiel Gott als brüllender Löwe. Warum? Weil du das, wenn du es hörst, viel stärker einprägen kannst, als wenn du es liest. Heute würde im Bundestag keiner sagen, weiß ich, Angela Merkel brüllt wie ein Löwe durch den Palast oder so, sondern heute benutzt man eine sehr abstrakte Sprache. Aber schreiben Sie auf, die bibelhebräische Sprache ist eine sehr konkrete. Die biblische Sprache ist sehr konkret mit vielen anschaulichen Bildern. Gott ist ein Löwe, das Feuer frisst die Paläste. Ich werde alles niederschmettern, weil sich das im Auge, im sich erinnernden Auge und im Ohr besser niederschlagen kann als reine Abstraktion. Die biblischen Reden, schreiben Sie auf, sind nie abstrakt, immer sehr konkret. Mit Feuer, mit den Elementen, die man sich eben mit dem inneren Auge natürlich vorstellen kann. Gott brüllt wie ein Löwe, das ist ja so ein brüllenden Löwen. Und die Menschen kannten das ja, die lebten ja in Orient, wir sind ja im 8. Jahrhundert vor. Und da gibt es ja überall gefährliche Löwen und Bären und Schlangen und Skorpione. Und wenn Gott verglichen wird mit einer stechenden Schlange, weil sie verletzt ist, oder eben mit einem Löwen, der brüllt, weil er fressen will und weil er empört ist, dass er nichts kriegt, dann kann sich der Jude, der das hört, sehr anschaulich, im Inneren anschaulich, nicht im Äußeren vorstellen. Oder noch ein Satz, Ko amar Adonai, al shlosha pish eda mesek, ve al arba'a lo ashivenu, al dusham bacharutzot abarzel et agilad, ve shalachti esh bebeit chazael, ve achla armenot ben hadad. Merken Sie, wie das eine Intonation hat, auch unhebrig zu verstehen. Das ist nicht so ein abstraktes, so trockenes Hebräisch, es hat voller Schärfe. Die Konstruktionen sind sehr scharf. Noch eins. Veshavarti beriach damesek, veichrati yoshev mi bigat aven, vetomech shevet mi beit eden, vegalu am aram kira am Adonai. Das kann ich Ihnen als Profi sagen. Das sind sehr gewählte Worte, hochkonzentrierte Worte, die voller Anschaulichkeit sind. Erstens können Sie auch schon sehr konzentrierte Worte, nicht langatmig, nicht abstrakte, sondern hochgepackte Worte, verdichtete Worte nennt man das, Susanne, hochverdichtete Worte. Verdichtete Worte, die mit wenig Material, mit wenig Syntax viel aussagen. Mit wenig Syntax, mit wenig Aufbau des Satzes viel aussagen. Nicht wie wir bei uns heute durch die Abstraktion unserer Sprache wahnsinnig viele Objektsätze haben. Wir haben ja Nebensätze. Das Hebräische hat gar keine Nebensätze hier zum Beispiel. Können Sie aufschreiben?
Guck mal, denn wir brauchen immer Nebensätze.
Wir brauchen immer Nebensätze. Aber schreiben Sie auf, der David braucht keine Nebensätze, weil es ja keine abstrakte Rede ist. Der David, der Prophet sagt, ich werde Jerusalem zerstören. Es wird zum Feuer werden. Mein Zorn ist übergroß, weil sich das im Kopf der Hörer besser festsetzt als lange, schwierige Nebensätze, die die abstrakte deutsche Sprache und die abstrakten romanischen Sprachen, die ja fürs Lesen gedacht und nicht fürs Hören gedacht waren, Renate, mit sich bringen. Und das ist typisch für Prophetenreden. Noch einmal, hochkonzentriert, wenige scharfe Worte, die sich sehr gut hier oben in deinem inneren Bild und in deinem Ohr festsetzen. Und als jüdischer Junge musste ich einige Reden von Amos auswendig lernen. Heute noch in den Hochschulen, die ich ihn nannte, müssen solche Reden auswendig gelernt werden. Und da gibt es eine bestimmte Mnemotechnik, eben um sich das auswendig zu lernen, solche Satzglieder, wie Buber sie eben aufbaut. Wenn du solche kleinen, abgeteilten Sätze hast, kannst du es leichter memorieren. Geh zu Hazael, sag ihm, mein Zorn ist übervoll, bald geht ihr ins Exil. Verstehst du, mit solchen kurzen Phrasen kannst du leichter die einprägen und auch das Volk, das damals die Reden hörte, konnte sich das leichter einbringen, als wenn du solche langen, typisch deutschen, romanischen Sätze hast, wie eben in der romanischen Literatur und auch in der lateinischen Literatur mit Nebensätzen und Verschachtelungen. Gibt es im Hebräischen nicht. Weil das nicht zum Lesen gedacht war, sondern zum Hören. Und das Hören nimmt anders auf und speichert anders als das Gelesene. Mächtig von Gandersen.
Ich speichere das ab und verschriftlichte Lyrik, habe ich mir gerade gedacht. Ich finde den Vergleich eben mit Fließtexten auch nicht passend. Da denke ich, mindestens im 12. Jahrhundert hat gar nicht genauso gesungen. Das ist halt einfach ein anderes Genre sozusagen.
Ja.
Also in der Regel halt und wenn und weil und dann und Begründung, das ist einfach was ganz anderes.
Ja.
Aber wenn ich mir vorstelle, weil ich möchte es immer gerne übertragen auf andere Kulturen. Das gab es hier auch, dass einer was sagen will und es dann in ganz klaren, einfachen Sätzen sagt und eine Sprache mit aus der Umgebung der Leute, wie sie damals lebten. Und draufgekommen bin ich, weil ich im Kindergottesdienst dann immer Geschichten gehört habe und mich auf bestimmte Art als Kind schon darüber geärgert habe, weil bei uns gab es keine Löwen mehr und was für mich die Schafe interessiert, ist
bei mir. Sehr schön. Brillant. Ja, aber noch einmal.
Wenn ich übersetze, verstehe ich natürlich ganz leicht.
Ja, aber noch einmal, wenn Sie zum Beispiel klassischen Minnesang nehmen, das möchte ich nochmal unterscheiden. Ich liebe ja den Orient und Deborah, meine Frau, auch den Walter von der Vogelweide. Da gibt es ja wunderbare Gedichte von ihm. Liebeslyrik, die natürlich auch eine Komprimiertheit haben, aber der Unterschied zum Hebräischen, wird Ihnen jeder Professor sagen, und ich sage es Ihnen auch als Ihr Professor, besteht darin, dass das Hebräische noch mehr komprimiert. Erstens schreiben Sie auf, ich will es mal so sagen, diese Gefühlsromantik. Keine Gefühle, schreiben Sie es kurz auf.
Ja, das ist ja bei
Walter von der Vogelweide schmückt aus. Und wenn Sie das kurz, natürlich hat er auch Verdichtungen, keine Frage. Aber Walter, ich schätze Walter von der Vogelweide sehr.
Was?
Ja, ja, aber auch in der Liebeslyrik des Hebräischen, in der Hebräischen Minnesang gibt es ja auch, zum Beispiel das Lied der Lieder, wo er sagt, haben sie eine wahnsinnig komprimierte und eine sehr markante Sprache und Gefühle, wenn sie das aufschreiben, weil das Thema so brisant ist, Gefühle sind kaum da, bis zu spät, auch das Thema Liebe, das wir ansprechen werden sich jetzt wundern, ich habe ja gesagt, es kommt 21 Mal das Thema Liebe bei Hosea vor. den wir ja noch mal nachher anschauen werden, es ist immer sehr konzentriert und wenig emotionalisiert. Das heißt, so diese Gefühlshascherei ist nicht typisch für die Poesie und die Lyrik des Jüdischen. Es sind nicht Gefühle davon dahinschmelzen und weich werden und dahin und einfach überwältigt werden durch das Gefühl, sondern die Liebe Gottes ist eine sehr konkrete und sehr ernst gemeinte Erfahrung, bei der es nicht darum geht, gefühlsüberflutet zu werden, sondern bei der es darum geht, ganz bewusst nüchtern zu sein, um zu akzeptieren, dass das Phänomen der Liebe Gottes etwas Überwältigendes ist.
Aber ich kenne diesen Anteil eben von der Lyrik.
Einverstanden. Es gibt Gemeinsamkeiten und es gibt Unterschiede. Einverstanden.
Man muss doch verstehen.
Wunderbar.
Ich denke, wie Sie gesagt, immer denkt, dass das, was Menschen wo gefunden haben, ja auf die Welt.
Aber wunderbar.
Aber über den Zorn Gottes ist schon sehr emotional.
Nein, also die Liebe, gut, aber was ich damit sagen will, die Emotionalität der Wut ist sehr groß, des Zornes, aber es ist keine Gefühlsduselei, was man in Deutschland sagt. Ja, es ist aber nicht so.
Emotional
ist alles, aber es ist nicht so eine Sentimentalität, das will ich sagen. Gott ist nicht, einigen wir uns darauf mächtig, Gott ist nicht sentimental. Wohingegen nicht mächtig, Walter von der Vogelweide und Wolfram von Eschenbach. Durchaus, wenn es zur Liebe kommt oder auch in Bezug auf das, was er ihm gibt, ich habe ihn lehen, sehr sentimental werden darf. Das kennt. Und das ist schön, ich verurteile es nicht. Aber schreiben Sie auf, die Bibel, Deborah, ist nicht sentimental. Das heißt, sie zerfließt nicht. Und natürlich ist sie emotional, aber sie ist nicht sentimental. Und es gibt auch in der Bibel keine Nostalgie. Wenn Sie aufschauen, so dieses wehmütige, ich denke an dein Land und kein schöner Land in dieser Zeit, so dieses Dahinschmelzende, das gibt es nicht. Es gibt sehr wohl sehr klare Erinnerungen an die Zerstörung, aber diese Sentimentalität und die Nostalgie, die das typische deutsche Volkslied ausmachen, hast du in der Bibel nirgendwo. Die Bibel ist wahnsinnig nüchtern. Das ist
ja auch ein Volkslied und die Bibel sind über Zeit hinweg gehörte.
Naja, aber es war Volksliteratur. Jeder kann, ich darf dir eins sagen, übrigens, Mächte, das müssen wir auch notieren. Schreiben Sie auf, die großen Redner der Nevi'im waren Volkslieder. Warum? Wie meine ich das? Weil jeder das lernen musste. Verstehen Sie, in einer Zeit, in der du kein Internet hast, in der du kein Buch hast, in der du kein Booklet hast, Electronic Booklets, musst du das natürlich immer wieder rekapitulieren. Und das kann ich Ihnen sagen, das habe ich neulich bei meinem Kollegen in Israel bestätigt bekommen, mit der Bar-Ilan-Universität. Alle großen Redner, Propheten, alle, nicht nur, waren Volkslieder, in Anführungszeichen. Jeder konnte das deklamieren. Das hat er mir bestätigt, ich habe ihn darüber gefragt. Und er studiert das. Die Propheten. Auch die andere Literatur, auch die große Literatur, alle, wenn du willst, der gesamte Ethe, Erste Testament, war Volksliteratur, war ein großes Volkslied. Man sprach es. Das Schma Israel zum Beispiel, das Credo des Judentums, das ich auswendig lernen musste, das musste jeder Junge in Israel auswendig lernen. Ich kann es heute auch auf Knopfdruck noch auswendig. Verstehen Sie, auch die weniger harten Worte musste man auswendig lernen. Warum? Weil es ja kein Medium gab, um das abzurufen. Heute kann ich einen Klick in Bible Server eingeben und ich habe alles hier drin. Du hast ja nichts, was nichts, nichts, null. Man hat ja nicht mal geschrieben, die Verschriftlichung entstand ja viel später. Das heißt, in einer Zeit, in der es nur die orale Tradition gibt, nämlich ich erzähle dir und du erzählst deinem Mann, Stina, gibt es nur ständiges Deklamieren. Und Sie können notieren, Mächtig, dass das wirklich damals zu einem Volksgut gehörte. Wir Juden waren deshalb eben das Volk des Buches, beziehungsweise so gescheit, weil wir eines sehr gut konnten, die großen Texte der Bibel, von A bis Z natürlich, auswendig lernen. Und heute, wie gesagt, noch in Schulen und Hochschulen, musst du solche Texte zwar nicht alle, aber schon die entscheidenden Worte auswendig können. Und auch den Inhalt natürlich verstehen. Und darum eignet sich diese Sprache so gut, weil sie eben wahnsinnig konzentriert ist und du dir im Kopf eben diese scharfen Worte, Feuer, weißt du, wenn ich das auswendig lerne, baue ich mir das mnemotechnisch anhand dieser Schlüsselworte auf. Zorn, Feuer, Vernichten. Galut, Exil, Verlorenheit, Rückkehr. Damit kann man mnemotechnisch, erinnerungstechnisch diese sehr komplexen, schwierigen Texte eben sich einprägen. Um anhand dieser Schlüsselworte, verstehen Sie, in allen, wenn ich Ihnen das sagen darf, Sie haben es ja vorhin schon gemerkt, die 3 und 4 und 3 und 4, die 3 Sünden, die 4 Sünden, anhand solcher Schlüsselworte, die Sie gleich zu zweit erarbeiten werden, kann man sich diese Rede leicht innerlich einbringen. Da gibt es eine innere Struktur, die ich Sie gleich bitte, mit Ihrem Tischnachbarn zu arbeiten. Und diese innere Struktur, zum Beispiel die 3 und die 4, die immer wieder vorkommt, oder die brennenden Paläste, als ich das Wort reingerufen habe, Feuer, 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 das sind bewusst eingebaute Leitworte, wenn Sie das gerade aufschreiben. Jede prophetische Rede hat Leitworte, Keywords. Jede große prophetische Rede, Thomas, hat Leitworte, zum Beispiel das Feuer. Zum Beispiel das Wortspiel mit 3 und 4, das sind gleiche Arbeiten werden. 3 und 4 kommt ja mehrmals vor. Anhand solcher Worte kann sich ein Volk, ihr Lieben, das nicht lesen musste, wohl aber nur gehört hat, jahrhundertelang, diese großen Reden merken und sie auch den Kindern weitergeben und auch darüber sprechen. Wir Juden waren längst, bevor wir schriftlich etwas machten, eine Sprechkultur. A talking culture, a conversational culture. Wir haben lange miteinander gesprochen. Jesus, von Jesus haben Sie auch nichts Schriftliches, wenn Sie es bitte festhalten. Von Rabbi Jesus gibt es nichts Schriftliches, denn Jesus sprach richtig. Er sprach, er steht auf dem Markt und Jesus spricht. Er zitiert die Tora. Er kann sie auswendig. Okay, Jesus.
In Sand geschrieben.
Das war nur ein Zeichen. Aber er, verstehst du, er hat keine Werke hinterlassen. Von Jesus hast du nichts Schriftliches. Du hast eher von Paulus, nämlich seine Briefe. Da war Paulus eher schriftlich, denn er hat uns Briefe hinterlassen. Von Jesus hast du kein einziges schriftlich in sich geschlossenes Wort. Warum? Weil er ein Rabbi war und ein Rabbi im ersten Jahrhundert sich dadurch profiliert, dass er spricht. Entweder mit Händen oder mit Füßen, aber er spricht. Und Jesus stand am Markt und sah das Volk und setzte an und sprach zu ihnen. Das Himmelreich ist vergleichbar mit einer Perle, die ein Mann im Acker findet. So läuft das Spiel im Judentum. Bitte schön.
Deswegen hat auch Esra an den Markttagen zweimal die Tora verlesen, öffentlich von dem Volk.
Brillant.
Da kommen viele Leute zusammen und die müssen das immer wieder hören. Wir hatten ja noch nicht verschriftlich, also musste es nicht eingeprägt werden. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass Esra auch feurig die Tora
vorgetragen
hat.
Das, nicht? Martina, was sagst du zu deinen kostbaren Damen? Wunderschön, wer möchte noch was sagen? Rabbi!
Also mir ist eingefallen, dein Wort ist meines Fußes Leuchte.
Wunderschön.
Und ein Licht auf meinem Weg.
Wunderschön. Wunderschön.
Nicht, dass ich jetzt das.
Übrigens, da gibt es.
Ich muss es hören.
Ja, da gibt es einen ganz tollen Satz. Schlagen Sie mal auf Jeremia. Sie sehen, ich habe auch viele Stellen auswendig gelernt. Jeremia, das müsste sein 23,9. Gehen Sie mal rein. Claudia, ich habe dir gesagt, ich werde dich hier noch schütteln. Und die Stina auch. Stina, schlag alle mal auf Jeremia 23,9. Weil du erinnerst mich gerade daran, du wilder Schwarzwälder. Schwarzwälder Kirschtorte. Es gibt einen Satz in Jeremia, ich hoffe, dass ich das nicht verwechsel. 23,9. Ich habe Jeremia 23,9. Wer hat den Satz? Nein, nein, nein. Was? Nein, das ist was. Nein, nein, das ist 20. Warte mal, wo ist es? Nein, ich habe es. 29, ja, was steht da? Das wollte ich, genau das. 23,29. Das habe ich gesucht. 23,9. Sie sehen, ich bin ja ganz dicht dran. Nicht 23,9, sondern 23,29. Liest uns die Stina vor. Ganz wichtig.
Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen
zerstört. Ist das nicht ein Wahnsinnssatz? Mit dem bin ich groß geworden.
Ich auch.
Du auch, du Jüdin. Ja! Ist der nicht brillant? Schreiben Sie auf, möchte ich jetzt wissen, wie wir Juden ticken. 23 schreibst du auf. Lieber Nikola, am Montag wird es sehr heftig mit uns beiden. Erste Sitzung. 23,29. Ist mein Wort nicht brennendes Feuer? Jetzt wissen wir, warum wir Juden brennen, liebe Martina. Ist mein Wort nicht brennendes Feuer? Ist er nicht wie ein Hammer, der einen Felsen zerschlägt? Bitte, das ist noch eine klare Sprache. Gottes Wort ist feurig, Stina. Bitte für die ganze Schweiz. Nein, du musst das in die Schweiz hineintragen. Ich hetze die Claudia auf dich.
Das ist
genau. Das ist eines meiner Lieblingssätze und Jesus kannte das. Und Jesus sagte ja auch, was sagte er? Ich wünschte, es würde ein Feuer vom. Meinte ich bin gekommen, um den Frieden zu bringen? Nein, ich bin gekommen, um das Feuer zu bringen. Und ich wünschte, es brennte schon jetzt. Das ist Lukas 12,49. Prüfen Sie mal, ob das stimmt, ob ich Alzheimer oder noch. Lukas 12,49, der Professor Yuval Lapide. Lukas 12,49. Ich bin nicht gekommen, um den Frieden zu bringen, sondern ich bin gekommen, um das Feuer von Jeremia zu bringen. Und ich wünschte, es brennte schon jetzt. Worte des Juden Jesus. Lukas 12,49. Habe ich recht? Sie sehen, ich habe ein sehr scharfes Gedächtnis dank der Gnade Gottes. Und das ist eben dieses Feuer. Das ist das Feuer, von dem wir sprechen.
Also okay. Kein Kuschel-Evangelium.
Nein, nein, leider nicht. Es gibt zwar einige weiche Worte, in beiden Bibeln gibt es auch weiche Worte, aber alles ist von diesem Feuer getragen, von dem Feuer der Liebe natürlich. In allem steckt Feuer, Susanne. Siehst du, jetzt wird ihr warm. Merkst du, es wird ihr warm. Es wird ihr warm, es wird langsam heiß. Es wird ihr zu heiß hier im Raum. Genau. Okay, jetzt möchte ich Sie bitten, zu zweit zu arbeiten, bevor wir in die Pause gehen. Sie arbeiten bitte mit Ihrem Tischnachbarn. Ihr wollt doch zusammenarbeiten wahrscheinlich, oder? Moment, geht das auf hier?
Ja.
Du, ihr, ja? Ihr beiden. Nee, wie machen wir das?
Was? Es muss aufgehen.
Genau. Kannst du mit den beiden zusammenarbeiten? Ist das okay? Dass er mitmacht mit euch da. Dann geht es doch auf. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Und wir, achso, nee, du musst auch mit denen zu dritt arbeiten.
Ja, seid da auch, weil ich zu dritt arbeite.
Aber was?
Es geht doch auf.
Wieso geht das auf?
Ja, wenn
du 2x3
hast, geht es auch mit.
Nochmal, da musst du mit der Hand noch
arbeiten,
da muss ich mit der Hand arbeiten. Okay, alles klar. Dann arbeitest du mit der Kamera. Alles, danke schön. Du mit der Kamera.
Ja,
fang an. Bitte?
Es geht ganz alleine auf.
Okay.
Du brauchst niemanden spalten.
Aber geh, mit wem arbeitest du? Achso, und du mit ihr? Alles klar. Das Thema der Aufgabe lautet halt, der Professor will die Aufgabe vermitteln. Das Thema, Morial, lautet, bitte analysieren Sie das erste Kapitel. Sie dürfen viel unterstreichen. Bitte unterstreichen. Mit Farben, mit allem. Unterstreichen Sie auf Schlüsselworte. Wie ist das Kapitel aufgebaut und welche Schlüsselworte kehren wieder, die uns etwas aussagen über das Verhältnis Gottes zu seinem Volk und die uns aussagen, was wichtig ist.
Ich möchte